Sehr geehrter Herr Dr. Holter Pförtner, sehr geehrter Herr Professor Hombach, liebe Gäste des Politischen Forums Ruhr. Also zuerst, Herr Dr. Holter Pförtner, danke ich erstmal, dass Sie eben gesagt haben, die Veranstaltung ist beendet, unabhängig von der Anzahl der Fragen und nicht unabhängig vom Ende meiner Rede. Zweitens will ich nur insofern sagen, dass jetzt ich schon ein bisschen länger weiß, welche kulturellen Besonderheiten das Ruhrgebiet hat. Immerhin habe ich wesentliche Schandtaten meiner Jugend in Recklinghausen und in Oer-Erkenschwick vollbracht. Von daher ist mir das nicht völlig fremd. Mehr sage ich dazu allerdings heute Abend nicht. Und dann muss ich, da geht der Ärger los, Sie gleich am Anfang korrigieren. Ich habe nicht Geschichte, sondern Germanistik, Politik und Soziologie und auch ein bisschen Volkswirtschaft studiert. Aber darauf muss ich Wert legen, sonst kriege ich zu Hause Ärger. Nicht in Hannover, sondern in Göttingen. Ich will ja noch irgendwie halbwegs gut wieder nach Hause kommen. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie mich als Gast eingeladen haben und als gleich am Anfang. Ich mache doch ein paar Veranstaltungen dieser und ähnlicher Art, aber dass der Vorsitzende der SPD, bevor er geredet hat, bereits mit Liebesliedern begrüßt wird, das ist relativ selten. Whitney Houston, Saving All My Love und dann noch Save Your Love From Me. Ich werde mal die Generalsekretärin der SPD fragen, ob das nicht ein guter Einstieg in den nächsten Parteitag bei uns wäre. Bodo Hombach klatscht als Einziger, weil er weiß, wovon ich rede. Ansonsten hoffe ich, dass Sie mich am Ende nicht mit Musik aus der Rocky Horror Picture Show verabschieden. Also, aber neben Liebesliedern zur Eröffnung gibt es auch viele andere gute Gründe, zu Ihnen zu kommen. Das will ich dann doch am Anfang mal ganz deutlich sagen. Seit 25 Jahren gestalten Sie, Herr Dr. Holter Pförtner, mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern den gesellschaftlichen Dialog im Ruhrgebiet und weit darüber hinaus. Gründungsimpuls war, wenn ich das richtig nachgelesen habe, 1990 die Debatte um Politikverdrossenheit, um Parteienverdrossenheit, um notwendige Reformen innerhalb der politischen Landschaft. Und seitdem ist das Forum mit seinen Abendkongressen ja aus dem politischen Kalender der Bundesrepublik und allemal Nordrhein-Westfalens nicht wegzudenken und getreu dem Motto Erich Kästners, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, tun sie eben eine ganze Menge seit dieser Zeit gegen diese Debatte über Parteien und Politikverdrossenheit. Ich glaube übrigens, dass es keineswegs so ist, dass sich Menschen nicht für Politik interessieren. Es ist bloß oftmals so, dass der sozusagen von uns versuchte politische Dialog sich manchmal eher um zweit- und drittrangige Themen handelt und dass die großen Themen, die Menschen bewegen, die sie zurzeit auch trotz aller wirtschaftlichen Stabilität unseres Landes verunsichern, oft keine Rolle spielen. Wir streiten uns dann irgendwie wochenlang um Maut und um Bürokratieabbau beim Thema Mindestlohn, aber die Frage, wie gehen wir eigentlich zum Beispiel mit diesem gigantischen Flüchtlingsstrom um, der auf Europa zukommt? Wie gehen wir um mit tiefer Verunsicherung über Sicherheit und Unsicherheit in unserem Land, auch durch den Import von religiösen Auseinandersetzungen? Wie gehen wir um mit der Rückkehr des Krieges und des Bürgerkrieges nach Europa oder mit der Sorge von Menschen, dass sie ihre Wohnungen in Großstädten nicht mehr bezahlen können oder wie gehen wir um mit der Sorge, dass Menschen in ländlichen Regionen oder auch in sozialen Brennpunkten von Großstädten sich nicht sicher sind, ob sie in Zukunft noch medizinische und pflegerische Versorgung haben? Um die Themen gibt es eigentlich keine Kontroversen, obwohl sie die sind, die Menschen sehr stark bewegen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, da wo sozusagen auch die Themen berührt werden, die wirklich von Bedeutung sind, da interessieren sich Menschen für Politik, solange die Politik über zweit- und drittklassige Themen redet, die sicher auch wichtig sind, aber wo manche politische Kontroverse, die wir dann erzeugen, eher ein bisschen gezwungen wirkt als tatsächlich vorhanden. Da treibt es die Menschen halt weder in die Veranstaltung noch in die Wahlen. Und deswegen glaube ich, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, was Sie hier machen, wie politisches Interesse geweckt werden kann, auch durch offene, manchmal auch streitige und möglichst tabulose Auseinandersetzungen über die Dinge, die Menschen wirklich bewegen. Und dass sich bei Ihnen über 2000 Menschen angemeldet haben, und zwar regelmäßig anmelden, ist ja, finde ich, ein kräftiger Beweis für die These, dass politische Debatten, die sich um das Verhandeln von öffentlichen Angelegenheiten gehen, auch heute noch Menschen interessieren. Politik, also wie gesagt, das Verhandeln über und das Handeln in öffentlichen Angelegenheiten, brauchen auch Raum und Zeit zum Vor- und zum Nachdenken. Und Politik braucht dafür den direkten Kontakt und die Kontroverse zwischen den Beteiligten. Der digitale Chatroom reicht nicht aus. Anonymität hilft uns in der Regel nicht weiter. Politik und politische Debatten müssen erkennbar sein und muss sich auch zu einer eigenen Position bekennen, auch und gerade in einer vernetzten Welt. Das Ruhrgebiet ist ja eine Region, die nicht nur virtuell, sondern mit Menschen aus Fleisch und Blut besteht. Politik zum Anfassen und zum Mitmachen hat hier seinen Ort und auch seine Tradition. Auch deshalb freue ich mich sehr, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Es gibt ja auch Eigenschaften, die weit über das Ruhrgebiet hinaus für Menschen, die auf das Ruhrgebiet blicken, besonders attraktiv sind. So ein selbstbewusstes "Das schaffen wir" ist ja eine der guten Eigenschaften des Ruhrgebiets. Ja, Sie hatten in der Regel, das haben Sie eben gesagt, die Probleme und die Umbrüche immer zuallererst. Aber ehrlich gesagt, Sie haben dafür dann auch immer zuallererst Lösungen dafür gefunden, die in anderen Regionen später benötigt wurden. Das Ruhrgebiet war immer Kraftzentrum. Es bezog seine Energie aus Bodenschätzen und genauso wichtig, es brachte starke, zum Teil auch widerstrebende Kräfte zusammen. Kapitalismus und Arbeiterbewegung zum Beispiel. Auch das ist so ein Gegensatz, der die Region bestimmt hat, der aber immer wieder produktiv gelöst wurde. All das ist, glaube ich, jedenfalls kein abgeschlossenes Kapitel. Es war nie Zustand, sondern immer Prozess. Und das ist es auch heute. Was früher das berühmte Grubengold, die Kohle war, der Stoff des Wissens, der Stoff des Wohlstands, das ist heute Wissen, Kompetenz, Innovationsfähigkeit. Und wieder geht es darum, widerstrebende Interessen zu bündeln. Globalen Wettbewerb und Heimat- und Standortverbundenheit. Aus starker Vergangenheit eine dynamische Zukunft zu entwickeln und aus starker Identität eine Vision für Fortschritt für die Menschen dieser Region zu finden. Die Bundesregierung und die Bundespolitik will und muss sich daran beteiligen. Ich war im März 2014 Gast des Initiativkreis Ruhr und schlug den dortigen Unternehmen vor, dass wir gemeinsam versuchen, einen Ruhrplan zu entwickeln. Und ich möchte, dass wir gemeinsam daran arbeiten, auch verstärkt durch personelles Know-how aus dieser Region. Beginnen müssen wir mit einer Analyse ohne Schminke und ohne, dass man sich beleidigt fühlt. Wo stehen wir also? Wenn wir vom Ruhrgebiet sprechen, dann geht es oft um die Vergangenheit, wie ich finde, zu sehr. Und um das, was die Region lange Zeit war, das industrielle Herz Deutschlands und die Kraftquelle seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Hier, das stimmt, war die Geburtsstunde der deutschen Industrie und hier schlägt das, was Deutschland stark macht, noch besonders kräftig. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir rund um das Jahr 2000 ja aufgefordert waren, angeblich uns von Industrie und verarbeitendem Gewerbe zu verabschieden und das Heil in Internetökonomie, in Finanzdienstleistungen und vielleicht noch in ein bisschen Forschung und Entwicklung zu suchen, den Rest, die unangenehmen Dinge, die Produktion, das verarbeitende Gewerbe, das sollten wir, so war der Rat, damals anderen überlassen. Und es gab viele, die dem Weg gefolgt sind, Deutschland nicht. Ich glaube, der wesentliche, wenn man über die Zeit sozialdemokratischer Regierung unter Gerd Schröder, ich nenne mal zwei weiter Beteiligte, Bodo Hombach, weil er mir gegenüber sitzt, und Wolfgang Clement, weil ich hoffe, dass er sich irgendwann wieder bekehren lässt. Dann, Wolfgang, wenn du in die erste Reihe kommst, musst du mit sowas rechnen. Aber ich glaube, dass es wird ja immer in dieser Regierungszeit gesagt, die Agenda 2010 sei das wirklich Wichtige gewesen, keine Frage, das war sie. Aber die eigentliche politische Entscheidung, die ich rückblickend als die wichtigste empfinde, war die dieser seltsamen Lehre von der sogenannten New und der Old Economy nicht zu folgen, sondern zu wissen, dass der Wohlstand dieses Landes auch in Zukunft ganz wesentlich in industrieller Produktion und verarbeitendem Gewerbe liegen wird und dass es nie um New oder Old geht, sondern immer um die Next Economy. Und über das, was wir heute reden, ist diese Next Economy, es ist die Integration moderner Telekommunikationsdienstleistungen, der Möglichkeiten des Internet in die bestehende Produktionsstruktur. Und ich glaube, dass wir vor allen Dingen deshalb gut durch die letzten Krisen gekommen sind, weil wir immer Industriestandort geblieben sind. Der Rest der Welt, auch der Rest Europas, redet heute über Reindustrialisierung. Die Vereinigten Staaten haben einen Industrialisierungsgrad, der nicht mal halb so groß ist wie der der Bundesrepublik. Und Menschen und Länder, die damals diesem Ratschlag gefolgt sind, haben heute keinen Maschinenbau, keine Automobiltechnik, keine Elektrotechnik, keine Chemie, keinen Kunststoff mehr. Wir alle haben das. Und das Herz dieser industriellen Entwicklung schlägt bis heute im Ruhrgebiet besonders kräftig. Und wir sollten alles dafür tun, das muss auch der, oder das ist auch der Kern meines Vortrags, dass das auch in Zukunft so bleibt. Sicher ist das nicht, aber die Chancen, dass das so bleibt und dass wir auch in Zukunft der Industrialisierer der Welt sind, die haben wir allemal. Unternehmensnamen wie Krupp, Thyssen, Hösch oder Stinnes klingen ja bis heute nach. Heute sprechen wir aber auch über Unsicherheit und Wandel und, wenn wir über die Region reden, auch über Strukturschwäche. Im Bundesranking der Regionalpolitik galt das Ruhrgebiet in der Vergangenheit im Wesentlichen als strukturschwache Region, aber aktuelle Umfragen zeigen, dass gerade im Ruhrgebiet das Wirtschaftswachstum höher ist als im Bundesdurchschnitt. Es zeigt sich also, dass sich die Anstrengungen von Unternehmen, von Gewerkschaften und von Politik, sich auf die Region zu konzentrieren, sich durchaus lohnen und erste Früchte tragen. Aber keine Frage, nach wie vor besteht auf dem Arbeitsmarkt ein Mismatch zwischen ungelernten Arbeitslosen und offenen Stellen für Hochqualifizierte. Und natürlich ist die Arbeitslosenquote des Ruhrgebiets auch im letzten Jahr deutlich höher als im Bundesdurchschnitt gewesen. Die Beschäftigungsquote, also der Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter, ist im Ruhrgebiet mit unter 50% geringer als im Bundesvergleich. Und besonders niedrig, kein Zufall, in einer klassisch auf Industriearbeit ausgerichteten Region ist, dass die Erwerbstätigenquote von Frauen und ausländischen Beschäftigten auch niedriger ist als im Bundesgebiet. Soweit die Herausforderung. Wenn man aber die Situation des Ruhrgebiets heute zusammenfasst, ist die Situation trotzdem dramatisch besser, selbst als vor 40 Jahren. Erfolgreiche Städte stehen weniger erfolgreichen Regionen unmittelbar gegenüber, oftmals nur getrennt durch die A40. Da allerdings spürt man gelegentlich die Trennung besonders stark, wenn man da im Stau steht. Aber das Ruhrgebiet ist unterwegs und auch wenn es noch nicht da ist, wo es hin will, es ist doch, zeigt doch die Entwicklung, dass sich hier ungeheuer viel getan hat. Unter dem Dach eines Ruhrplans möchte ich gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung und den Unternehmen und Gewerkschaften der Region eine Vielzahl neuer Projekte im Bereich von Infrastruktur, Energiewirtschaft und digitaler Agenda weiter unterstützen, um diesen Weg weiterzugehen. Beispiele hierfür sind Forschung und Wissenschaft, aber auch die Entwicklung des Deltaports an der Lippemündung, das geplante Cluster zur Energie- und Ressourceneffizienz, die Entwicklung von Zeche Auguste Victoria und Westfalenhütte, viele andere Projekte im Bereich von Smart Services, E-Mobility und klimaschonender Stadtentwicklung sind dafür in Vorbereitung. Zusätzlich haben wir ein Gutachten zu den Lehren aus dem Strukturwandel im Ruhrgebiet für die Regionalpolitik in Auftrag gegeben, weil ich wiederhole, das Ruhrgebiet hat viele Entwicklungen vorweggenommen und musste damit umgehen, die andere erst noch vor sich haben oder mittendrin stecken. Die Ergebnisse gehen ein in die aktuellen Überlegungen zum Umbau der Regionalpolitik des Bundes nach dem Wegfall des Solidarpakts II. Erstens, wir wollen höhere Investitionen. Schon jetzt hat die Bundesregierung dafür ein ganzes Bündel an Maßnahmen für mehr Investitionen beschlossen. An erster Stelle nenne ich die finanzielle Entlastung von Kommunen und Ländern um über 10 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode, durch die umfangreiche Investitionen auf diesen Ebenen angestoßen werden. Man muss einfach wissen, dass traditionell die eigentlichen Infrastrukturinvestitionen zu 2/3 aus den Kommunen und nicht etwa aus Bund und Ländern kamen und dass das drastisch unter 50% gesunken ist, weil die Kommunen in ihrer Finanzkraft durch die Bundes- und Landespolitik, egal wer regiert hat, der letzten 40 Jahre deutlich überfordert werden. Wir haben das, was mal in der Sozialhilfe, in der Jugendhilfe, in der Familienhilfe, in der Behindertenhilfe als Einzelfallhilfe für in Not geratene Bürger letztlich über die kommunalen Steueraufgaben zu finanzieren waren, mit guten Gründen zu allgemeinen gesetzlichen Anspruchsleistungen gemacht. Kein Mensch von uns würde die Behindertenhilfe zurückschrauben wollen. Aber wir haben in dieser Entwicklung nie dafür gesorgt, dass das, was mal als ich sag's mal ein bisschen in Anführungsstrichen, als Nachbarschaftshilfe geplant war und dann zur allgemeinen gesetzlichen Anspruchsleistung geworden ist, das haben wir nie finanziell angepasst, sondern finanzieren es immer noch so, als müssten das die Kommunen quasi als Nachbarschaftshilfe aus ihrem eigenen Steueraufkommen leisten. Das können sie nicht. Und deswegen sind sie gerade mal noch so, viele nicht mal mehr das, in der Lage, die gesetzlichen Leistungen zu erfüllen. Aber alles das, was Kommunen lebenswert macht, was Heimat bietet, ich glaube übrigens, dass Heimat ein moderner Begriff ist und kein veralteter. In einer Welt, die sich scheinbar immer schneller zu drehen scheint, suchen Menschen auch nach Sicherheit. Und das ist dann hoffentlich der Ort, an dem sie leben. Und es gilt dabei übrigens auch, dass verwahrloste Städte und Gemeinden verwahrloste Köpfe und Seelen produzieren. Und deswegen ist es von so großer Bedeutung, in unserer Gesellschaft moderne, lebendige Städte zu haben, die kulturell vielfältig sind und das leisten können, was sich Menschen von ihnen erwarten. Und das ist mehr als eine Institution der Erfüllung gesetzlicher Bundes- oder Landesaufgaben. Die eigentlichen Aufgaben, die Heimat Heimat werden lassen, sind die berühmten freiwilligen Leistungen, Sportvereine zu finanzieren, Jugendhilfe, Musikschulen zu haben, Theater zu haben, sich um soziale Angebote zu kommen, Wirtschaftsförderung zu betreiben, Infrastruktur in Ordnung zu halten. Das ist das, was Kommunen leisten müssen. Und diese Leistungskraft haben sie in der Vergangenheit verloren und wir müssen sie ihnen wiedergeben. Und ich bin froh, dass wir in dieser Legislaturperiode das vermutlich größte kommunale Entlastungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik auf den Weg gebracht haben. Darüber hinaus wird noch in 2015 ein kommunales Investitionsprogramm im Umfang von 3,5 Milliarden eingerichtet, schwerpunktmäßig zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Angestrebt wird, dass zum Beispiel den Kommunen in Nordrhein-Westfalen von diesen 3,5 Milliarden mehr als 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Nur damit Sie einen Begriff davon bekommen, die normalen Verteilungsschlüssel hätten dazu geführt, dass Nordrhein-Westfalen 400-500 Millionen Euro weniger bekommen hätte. Es ist dem Engagement der Oberbürgermeister und Landräte des Ruhrgebiets und ihrer Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zu verdanken, dass wir für dieses Investitionsprogramm diesen Schlüssel nicht angewandt haben, sondern jetzt mal danach gerecht vergeben wird, nicht wie man, wie Hannelore Kraft das häufig nennt, nach Himmelsrichtung, sondern nach Finanzschwäche und nach Bedürftigkeit der Kommunen. Und das ist der Grund, warum wir es geschafft haben, von 3,5 Milliarden knapp 1,2 Milliarden nach Nordrhein-Westfalen und damit ganz wesentlich ins Ruhrgebiet zu bringen, meine Damen und Herren. Daneben profitiert das Ruhrgebiet von der Regionalpolitik des Bundes, insbesondere bei der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Allein im Zeitraum 2010 bis 2014 wurden im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe knapp 140 Millionen Euro an Fördermitteln hier ins Ruhrgebiet gebracht. 25 Jahre nach der Wiedervereinigung haben Bund und Länder in dieser Gemeinschaftsaufgabe endlich einen wichtigen Fortschritt erzielt. Die Finanzmittel werden seit 2014 eben nicht mehr nach Ost-West-Richtung, sondern nach Strukturschwäche vergeben. Für das Ruhrgebiet bedeutet das eine Aufstockung der Bundesmittel um 50% zur Förderung von Investitionen und Infrastruktur. Und der Bund hat im Mai diesen Jahres seine Eckpunkte für die Regionalpolitik nach dem Wegfall des Solidarpakts vorgelegt. Gesamtdeutsche Ausrichtung ist das Stichwort. Das heißt, strukturschwache Regionen in Ost und West können sich darauf verlassen, dass der Bund auch nach 2019 zu seiner regionalpolitischen Verantwortung zählt. Das ist das Paket, was wir in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, das sind keine Subventionen für das Ruhrgebiet, sondern ich finde, diese Region kann mit großem Selbstbewusstsein sagen, dass sie seit mehr als 20 Jahren die eigene Strukturschwäche mit eigener Kraft und mit eigenen Mitteln zu bewältigen hat und gleichzeitig noch Finanzmittel aus den hier erarbeiteten Steuermitteln in andere Regionen gibt, zum Beispiel in Ostdeutschland, um deren Strukturschwäche auch zu verbessern. Es gibt keine Region in Deutschland, die das in dem Maße von sich sagen kann wie das Ruhrgebiet. Und deshalb ist es auch berechtigt, dem Ruhrgebiet bei seiner Entwicklung in Zukunft deutlich mehr zu helfen als in der Vergangenheit, meine Damen und Herren. Eine Randbemerkung dazu. Ich habe gerade viel über wirtschaftliche Entwicklung und Infrastruktur geredet. Ich glaube, dass wir uns in den nächsten Jahren auch mit einem anderen Thema beschäftigen müssen. Da geht es um die Stadtstrukturen im Ruhrgebiet. Ich bin ja jemand, der nicht aus Ihrer Region kommt und bin aber häufig hier. Bin jetzt nicht ganz sicher, in welchen Teilen des Ruhrgebietes die hier Anwesenden leben. Aber es gibt ein paar Teile des Ruhrgebiets in seinen Städten, wo ich glaube, dass es nötig wäre, deutlich mehr Mittel für die Sanierung, die städtebauliche Sanierung, bis hin in das Wohnumfeld hinein zu investieren. Weil ich wiederhole nochmal, verwahrloste Städte und Gemeinden produzieren verwahrloste Köpfe und Seelen. Und es geht nicht nur um das, was wir für ökonomisch richtig halten. Wir müssen auch den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft fördern. Und das geht nur in funktionierenden Städten, die auch in der Lage sind, das Umfeld, die Wohnbedingungen, die Kultur und die sozialen Angebote in den sozialen Brennpunkten auszubauen und Menschen zusammenzuführen. Es gibt keine sozial stabile Gesellschaft ohne sozial stabile Städte, meine Damen und Herren. Wir wollen also, dass die Investitionsmittel bereitstellen, aber wir müssen eben auch sehr genau hinsehen, wo die Innovationen und die Investitionen stattfinden sollen, in der wir das Geld stecken wollen. Und damit komme ich zu dem Thema Digitalisierung. Es ist ganz schön, am heutigen Tag an den 27. September 1998 zu erinnern. Anwesende Sozialdemokraten werden sofort an den fulminanten Wahlsieg der SPD mit Gerhard Schröder denken. Innovation und Gerechtigkeit hieß das Motto. Und es stand in den folgenden Jahren eben auch für eine mutige und erfolgreiche Wirtschaftsreform. Aber um ehrlich zu sein, so wichtig dieser Tag für Sozialdemokraten, vielleicht auch für sozusagen die Entwicklung der deutschen Wirtschaft war, am gleichen Tag geschah noch etwas weit Revolutionäreres. Am 27. September 1998 begann, zunächst von der Weltöffentlichkeit unbemerkt, eine wirklich globale Revolution. Denn an diesem Tag ging Google online. Die Suchmaschine hatte als Garagenprojekt studentischer Technikfreaks begonnen. Die hatten es in der Nasenspitze, welche Supernova das Internet auslösen würde. Ihre pfiffige Idee wurde in weniger als 20 Jahren eine globale Macht mit einem Jahresgewinn von fast 13 Milliarden Dollar. Jahresgewinn, nicht etwa Wert des Unternehmens. Denn die geschätzte Barreserve des Unternehmens sind unglaubliche 60 Milliarden US-Dollar. Was viele übersehen, es war viel mehr als ein wirtschaftlicher Erfolg. Es setzte nicht auf die Herstellung eines Produkts, sondern auf die Herstellung eines Verfahrens. Und es schwoll nicht an zu einem gewaltigen Unternehmen, sondern vernetzte mit Intelligenz und Technik die gewaltige Kreativität von Milliarden von Individuen, und zwar ohne, dass sie bei Google beschäftigt sind. Nach außen erscheint das Geschäftsmodell von Google zunächst als ein sich ständig klug erweiterndes Geschäft mit Werbeanzeigen. Im Grunde war Google aber von Anfang an eine neue Lesart von Logistik und Kommunikation. Es wurde der global durchgesetzte Kompass für das Internet. Der Konzern strukturiert und bestimmt maßgeblich die Informationsflüsse im weltweiten Netz mit einem globalen Markteinteil im Bereich der Suchmaschinen in Deutschland von mehr als 90%, in den USA interessanterweise nur in Anführungsstrichen von etwas mehr als 60%. Und Google steht nicht allein. Zu den Großen der digitalen Revolution zählen Apple, Facebook, Amazon oder Microsoft, um nur die 5 an der Spitze zu nennen. Sie allein haben gemeinsam einen höheren Börsenwert als alle 30 DAX-Konzerne zusammen. Bei dem Blick auf die Dimension des Wandels kann einem wirklich leicht schwindelig werden. Von jetzt auf gleich spielen sprachliche, kulturelle, geografische Grenzen keine wesentliche Rolle mehr. Weltweit müssen sich alle Gesellschaftssysteme aus unterschiedlichsten Perspektiven darauf einstellen. Für die Rasanz und Gestaltungsmacht der digitalen Revolution findet man in der Historie kaum Vergleiche. Wenn man schon nach Analogien in der Geschichte sucht, um Blaupausen für zukünftige Lösungen zu finden, dann stößt man ganz schnell an seine Grenzen. Der Siegeszug des digitalen Kapitalismus geht so schnell, dass unsere professionellen Deuter und Nachdenker nicht mithalten können. Oder kennen Sie eine politische Theorie, eine gesellschaftspolitische Formel, die dieses beispiellose Wirtschaftswunder gedanklich klar zu- und einordnen kann? Es gibt noch kein gesellschaftspolitisches Konzept, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieses Wandels dauerhaft zu bewältigen. Auch weil alle weltweiten Kulturen und Gesellschaftssysteme sich aus unterschiedlichen Perspektiven eben erstmal einstellen müssen. Die Internetgiganten der Gegenwart kennen keine Begrenzung ihrer Reichweite. Ihre globale Bedeutung lässt sie über lokale politische Verhältnisse oder gar staatliche Regelungen hinwegsehen und manchmal auch hinweggehen. Ihre Innovationskraft, ihre permanente Erweiterung der technischen Möglichkeiten machen sie zu gesellschaftspolitischen Akteuren. Was wir hier erleben, ist ein Prozess, der sich in seiner Dimension historisch wirklich nur mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert vergleichen lässt, der Epoche, die bis heute unser Land und unsere Wirtschaft und auch das Ruhrgebiet prägt und mit der die Entstehung und Identität dieser Region untrennbar verbunden ist. Auch damals sprengte quasi über Nacht die Entwicklung das uralte Gefüge der Agrarlandschaft mit ihren dörflichen Milieus und Traditionen. Kohle und Stahl waren auf Expansion aus. Hier in Essen entstand das Google des Industriezeitalters. Das Unternehmen Krupp, wir sind ja hier im Alfred-Krupp-Saal, begann ebenfalls aus unscheinbaren Anfängen. Wenig später bestimmte es den internationalisierenden Puls der Nation. Auf der Pariser Weltausstellung von 1891 bereitete Krupp nicht wie alle anderen eine vielfältige Produktpalette vor und aus. Krupp zeigte nur einen geschliffenen Kubus von einmal einem Meter aus reinem Stahl. Denn das war der Stoff des technischen Fortschritts. Und auch das ist vergleichbar. Krupp baute nicht vor allem Güter für den Handel, sondern Wege, auf denen man sie verbreiten konnte. Schienen, Räder, Achsen, bald auch Kurbelwellen und Schiffsschrauben waren das eigentliche Thema. Die Rüstungsgüter allerdings darf man nicht verschweigen. Meine Damen und Herren, ich will die Digitalisierung nicht glorifizieren. Längst dämmern uns auch Gefahren. Der technisch mögliche Lauschangriff in Permanenz zum Beispiel. Der Verlust informationeller Selbstbestimmung. Die enthemmte Grenzüberschreitung in jeder Hinsicht. Ökonomisch übrigens am meisten besorgniserregend ist die Tatsache, dass Google nicht nur den Markt der Suchmaschinen beherrscht, sondern die gesamte digitale Wertschöpfungskette unter Kontrolle zu bringen versucht. Am Anfang die Suchmaschine, von da aus den Browser, die Operation Systems, die Hardware, die Netzwerke. Damit beherrscht Google schrittweise die gesamte Wertschöpfungskette des Internet. Instant Messaging und Infodienste wie Google Maps und vieles andere mehr. Vor allem das akkumulierte Datenkapital wird die Grundlage, um den Online-Werbemarkt zu beherrschen und damit immer mehr Geld zu generieren. Die Strategie der größten Internetkonzerne ist eindeutig die geschlossene Kontrolle der gesamten Internetinfrastruktur. Dabei geraten traditionelle Wertschöpfungsketten jetzt massiv unter Druck. Wir glauben ja bislang, dass dadurch, dass wir so erfolgreich in der industriellen Innovation sind, dass wir auch die Wertschöpfung der Zukunft beherrschen. Es entstehen aber Wertschöpfungen, die zum Beispiel durch die Nutzung von Industriegütern überhaupt erst auf Datenplattformen sozusagen die Wertschöpfung betreiben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Als ich 18 war, waren das Wichtigste, das Zweitwichtigste, aber das Erste, eine Freundin hatte ich dann schon, aber das Zweitwichtigste war, ein Auto zu besitzen. Ich wollte mir auch keins leihen, mal abgesehen davon, dass meine Eltern keins hatten. Aber der Besitz des Autos konnte die älteste Karre sein, Hauptsache war meins. Und damit wollte ich sozusagen die Möglichkeiten nutzen, die ich so unter Freiheit verstand. Das war der Inbegriff, jedenfalls als ich 18 wurde. Die Generation meiner 26-jährigen Tochter, ich habe eine große und eine kleine, und die 26-Jährige hält diesen Traum des 18-jährigen Sigmar Gabriel für eine ziemlich schräge Idee. Sie will gar kein Auto besitzen, aber sie will über Mobilität verfügen. Und zwar von Montag bis Freitag eine andere als am Wochenende. Und im Sommer eine andere als im Winter. Und diese Mobilität sucht sich meine Tochter nicht beim Autohändler um die Ecke, sondern im Internet, auf Mobilitätsplattformen. Und wer die bequem und preiswert anbieten kann, dem gibt sie den Zuschlag. Und wer kann das am besten? Nicht zwangsläufig derjenige, der die besten Autos baut oder verkauft, sondern der, der über die meisten Daten über das Konsumverhalten meiner Tochter
und über ihre Mobilitätswünsche verfügt? Woher kennt jemand die Daten über das Verhalten und die Lebensbedingungen der Nutzer? Natürlich aus ihren Datenbewegungen im Netz, den Standorten ihrer Handys, ihrem Kaufverhalten und ihren Suchanfragen. Wer 10-mal Volkswagen bei Google eingetippt hat, bekommt bei der 11. Suchanfrage zu Golf keine Golfplätze mehr genannt. Gegen das, was Google und andere über uns wissen, sind übrigens die derzeit öffentlich debattierten Vorschriften des Staates zur Verfolgung von Schwerstkriminalität über eine 10-wöchige Haltefrist der Telefon- und IP-Verbindungen bei den Telekommunikationsunternehmen geradezu niedlich. Ich erzähle diese Geschichte nicht, um Angst zu machen, denn das ist ohnehin kein guter Ratgeber, um die Zukunft zu gestalten. Sondern ich wollte damit deutlich machen, dass es keineswegs ausgemacht ist, wer der technologische Innovationstreiber künftiger Industrien sein wird. Denn das klassische Automobilunternehmen, das heute davon lebt, technologisch hochwertige Produkte herzustellen, wird in dieser Lebensvorstellung meiner Tochter schnell zum Zulieferer. Der neue Innovationstreiber ist die Datenplattform für Mobilität. Deshalb ist die datengetriebene Ökonomie eine so große Herausforderung für die Industrienation Deutschland. Allerdings, das muss man sagen, haben wir auch alle Voraussetzungen dafür, diese Herausforderung zu meistern. In 4 Stichworten will ich die Eigenschaften dieser neuen Epoche umreißen, aber sie dabei auch auf das Ruhrgebiet beziehen. Alles, was uns heute unter der digitalen Perspektive so umwälzend neu erscheint, kann man ein bisschen an der Tradition des Ruhrgebiets erläutern. Und für fast alle Probleme, die uns heute umtreiben, das gesteigerte Tempo, die erhöhte Dichte, die Zuwanderung aus fernen Regionen, die Auflösung tradierter Milieus, gab und gibt es im Ruhrgebiet eine Geschichte. Mein erstes Stichwort heißt international und global. Die Digitalisierung ist mehr als alle Epochen zuvor die Ära der offenen Gesellschaften, der internationalen Netzwerke und der globalen Trends und Entwicklungen. Natürlich sind es die Datenströme, die in Sekundenbruchteilen ohne Grenzen und Hindernisse Duisburg mit Delhi oder ich glaube populärer ist derzeit Peking verbindet. Mit den Daten wachsen die Märkte zusammen, Dienstleistungen werden global angeboten, Dienstleister konkurrieren mit Plattformen aus Kalifornien um Kunden in Europa. Europa ist aber als Binnenmarkt von mehr als 500 Millionen Menschen eine attraktive Größe für globale Unternehmen. Europa ist daher aber auch als Ordnungsmacht der Digitalisierung von zentraler Größe. Das Ruhrgebiet ist als industrielle Exportregion seit mehr als 100 Jahren auf internationale Märkte und internationale Handelsnormen ausgerichtet. Ein industrieller Mittelständler hat mir mal gesagt, wenn ich nur für Deutschland produzieren sollte, müsste ich meine Leute nach der Frühstückspause nach Hause schicken. Aber nicht nur die Märkte wachsen zusammen, auch die Menschen kommen. Einwanderung war die Erfahrung des 19. und 20. Jahrhunderts und wird ebenso das 21. Jahrhundert bestimmen. Das Ruhrgebiet ist seit langem Einwanderungsregion und weiß, wie trotz Konflikten gemeinsame Identitäten entstehen können. Das zweite Stichwort heißt dynamisch. Im Ruhrgebiet war die Entwicklung der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, wie ich schon gesagt habe, von ähnlicher Wucht wie die Digitalisierung. In kurzer Zeit wurden Dörfer zu Großstädten, uralte und vertraute Strukturen zerfielen, Menschen wurden entwurzelt, zusammengeführt und gezwungen, auch eine neue Identität zu entwickeln. Die Epoche prägt bis heute eigentlich das ganze Land, aber besonders im Ruhrgebiet. Denn die 150-jährige Erfolgsgeschichte der Industrialisierung in Deutschland kann man ganz gut in den Begriffen Innovation und Integration zusammenfassen. Beides beherrschen wir Deutschen und beherrschen vor allen Dingen die Menschen im Ruhrgebiet besonders gut. Innovation meint das Erfinden neuer Verfahren und neuer Produkte und Integration meint, diese neuen Verfahren und Produkte in die vorhandene Produktions- und Dienstleistungsstruktur zu integrieren und daraus neuen wirtschaftlichen, sozialen und auch kulturellen Erfolg zu produzieren. Das konnten und können wir Deutschen seit mehr als 150 Jahren besser als viele andere. Und das Zentrum dieser Innovations- und Integrationskraft ist das Ruhrgebiet. Und beides beruht zentral auf Qualifikation. Gute Bildung, schulisch, beruflich und akademisch sind die Grundlage für Innovations- und Integrationsfähigkeit unserer Volkswirtschaft und dafür, dass sie sich dynamisch entwickeln kann. Und genau darum geht es auch heute wieder. Qualifikation als Grundlage für das Mithalten und Gestalten der Innovationsdynamik einer datengetriebenen Ökonomie. Eigentlich ist der Begriff Digitalisierung schon falsch. Digitalisierung gibt es schon ganz lange. Es geht um die Vernetzung und es geht darum, dass Wirtschaft datengetrieben wird und nicht mehr durch Standortfaktoren, wie wir sie in der Vergangenheit kannten. Da geht es um Forschung und Lehre, um Aus- und Weiterbildung. Sie werden wichtiger denn je. Das Ruhrgebiet verfügt heute über eines der dichtesten Hochschulnetze in Deutschland. Das verdanken wir Johannes Rau, der als junger Wissenschaftsminister in den 70er Jahren den Ausbau der Hochschulen vorantrieb. Das Projekt Ruhr-Universität Bochum startete 1961. Heute gibt es hier 5 Universitäten, eine Kunst- und Musikhochschule, 15 Fachhochschulen und 49 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Sie sind Arbeitsplätze für rund 2200 Professoren und 15.000 wissenschaftliche Angestellte, Bodo Hombach nicht mitgerechnet, weil der in Bonn lehrt. Im Wintersemester 2013/2014 waren über eine 250.000 Studierende in einem von rund 600 Studiengängen eingeschrieben. Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen. Keine andere deutsche Metropolregion bildet mehr Studierende aus als das Ruhrgebiet. Und wenn die Bayern gelegentlich kommen und im Länderfinanzausgleich Nordrhein-Westfalen sagen, dass sie glauben, dass sie mehr davon haben müssen, würde ich jedenfalls als Ruhrgebietler sagen, das ist in Ordnung, aber dann bezahlt ihr bitte mal rückwirkend die Ausbildung derjenigen, ohne die bei euch Wirtschaft nicht funktionieren würde. Und die sind im Ruhrgebiet ausgebildet worden. Ein Stück Entwicklungshilfe für Bayern, darauf sollte das Ruhrgebiet gelegentlich mal hinweisen, meine Damen und Herren. Hat übrigens auch was damit zu tun mit Bildungspolitik. Wenn man eine Bildungspolitik betreibt, bei denen nur 13%, 15%, 18% Abiturienten bei hervorgehen, dann muss man sich nicht wundern, wenn man wie in Bayern den eigenen Bedarf an Ingenieuren und Wissenschaftlern nicht mit den eigenen Jugendlichen decken kann. Dazu braucht man offensichtlich Nachbarschaftshilfe, die wir, glaube ich, alle, wir Niedersachsen genauso wie die Nordrhein-Westfalen, gerne liefern. Tendenz übrigens steigend, allein in den 5 Jahren seit dem Wintersemester 2007 bis 2008 um rund 56%. Das ist wirklich eine Messzahl für einen erfolgreichen Strukturwandel. Heute ist Wissen der zentrale Produktionsfaktor und das Ruhrgebiet bildet aus. Allerdings, das ist sozusagen das Wasser, das ich ein bisschen in den Wein schütten muss, wandern eben dann doch viele Akademiker ab. Es macht stolz, aber ich glaube auch unzufrieden, wenn hier der Nachwuchs für die Unternehmen in Erlangen oder Stuttgart entstehen. Bis auf Essen, Mülheim an der Ruhr und Dortmund weisen alle Städte des Ruhrgebiets im Jahr 2013 eine geringere Akademikerquote als der Bundesdurchschnitt aus. 2 Ideen dazu. Überlegen Sie mal, ob Unternehmen und die dazu bereiten Banken im Ruhrgebiet nicht einen Venture Capital Fonds für Start-ups und junge Unternehmen aufbauen, der nicht in seiner Fantasie bei der Größe des nächsten Sparkassenfonds endet. Aber übrigens nicht nach Regeln von Basel I, II oder III, sondern nach den Regeln von Mark Zuckerberg, dem Facebook-Gründer. In seiner kalifornischen Bank sitzen neben Bankern vor allen Dingen erfahrene IT-Spezialisten. Sie prüfen mögliche Beteiligungen und Finanzierungen an jungen Unternehmen aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung im IT-Sektor und nicht aufgrund starrer Vorgaben von Basel III. Und es geht ihnen nicht nur um Start-up, sondern vor allen Dingen um junge Unternehmen in der Wachstums- und Internationalisierungsphase. Und dann zweitens bieten sie diesen Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten in den schwierigen Stadtteilen Dortmunds, Essens und Gelsenkirchens und des Ruhrgebiets an. Preiswerten Wohn- und Arbeitsraum für Start-ups. Und schaffen sie dort die schnellsten Internetverbindungen Deutschlands und eine Anbindung jeder Wohnung an diese schnelle Internetverbindung. Schneller als sonst irgendjemand in Deutschland. Und nicht in den Stadtteilen, in denen man gerne wohnt. Sondern machen Sie es in den Stadtteilen, die soziale Brennpunkte sind. Sie werden erleben, dass nicht nur Berlin mit seinen Start-ups, mit der Start-up Factory sozusagen ein interessanter Standort ist in Deutschland, wo junge Leute aus der ganzen Welt inzwischen hinkommen. Das ist übrigens das Ärgerlichste dabei ist, wenn man da reingeht in Berlin, die spielen inzwischen in einer Liga mit New York und mit Tel Aviv. Wenn man dann nicht deutsche Unternehmen und Venture-Capitalisten trifft, die die begleiten wollen auf ihrer Internationalisierungsphase, sondern auf den Verwaltungsratsvorsitzenden von Google, Erik Schmidt, weil der guckt, wer die Besten sind und lädt sie ein, mit seiner Finanzierung in Kalifornien weiterzumachen. Besser wäre es, wir würden es mal alleine versuchen. Und gegenüber 15 Milliarden US-Dollar Venture Capital in Kalifornien sind die etwas mehr als 600 Millionen Euro, die wir im gleichen Jahr ausgegeben haben, naja, sowas wie eine homöopathische Dosis. Also deshalb, ich glaube, dass man mit solchen Angeboten junge Leute hier halten kann. Und Berlin zeigt, dass das möglich ist. Wir müssen den Zugang zu Venture Capital erleichtern. Wir brauchen Anerkennung für die Menschen, die Risiken auf sich nehmen. Wir dürfen sie nicht verurteilen, wenn mal was schief geht. Der Startup-Unternehmer wagt einen mutigen Schritt. Er geht ein Abenteuer ein. Und wenn er scheitert, ist das die Quelle wichtiger Erkenntnisse für den nächsten Versuch. Ähnlich dem Löwenjäger, der ohne Beute aus Afrika zurückkehrt. Den fragen dann meistens seine Freunde, ja und? Seine Antwort, bei Löwen ist keiner schon ganz schön viel. Ich glaube, dass wir diese Kultur derjenigen, die risikobereit sind, fördern müssen und nicht am Anfang nur die Frage stellen müssen, wie schnell denn die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals erfolgen kann. Das dritte Stichwort ist innovativ. Wir bewegen uns nicht mehr wie vor 150 Jahren in einer vergleichsweise stabilen Agrargesellschaft, umhegt von nationalen Grenzen und festgefügten Milieus. Ob aus kleinen Bastelstuben Konzerne werden, entscheidet nicht das Parlament oder die Förderung, sondern erstmal das unternehmerische Wirken der Akteure. Mark Zuckerberg und Alfred Krupp würden stilistisch vermutlich ein bisschen miteinander fremdeln. Aber damals wie heute gelten Flexibilität und Innovationswille, ein gutes Gespür, Durchsetzungskraft und unruhige Geduld. Das sind die Erfolgsvoraussetzungen, früher wie heute. Welche Erfindungen in der Luft liegen, kann niemand sagen. Wir kennen aber das Klima, in dem Erfindungen entstehen. Und das müssen wir in Deutschland entwickeln und pflegen. In der digitalen Revolution verschwimmen die Grenzen von Produktion, Vertrieb und Logistik. Erstmals vereinigen sich die Vorteile der Massenproduktion mit den Ansprüchen der Einzelfertigung. Wir haben in Deutschland und hier an der Ruhr gute Voraussetzungen dafür. Ein Beispiel aus Ihrer Nähe. Im ehemaligen Glückaufhaus, gleich hier in der Huisenallee in Richtung Rüttenscheid, sitzt die Firma IFM, gegründet von der Familie Marhofer. Sie hat früh erkannt, die digitale Wirtschaft braucht nichts nötiger als Sensoren. Heute sind IFM-Sensoren in der ganzen Welt bekannt. Das Unternehmen hat über 5000 Mitarbeiter in 70 Ländern und macht über 600 Millionen Euro Umsatz. Ein Global Player der digitalen Ökonomie, der im ehemaligen Sitz der Ruhrkohle residiert. Michael Marhofer hat begriffen, ein Tiger, den man nicht zähmen kann, den muss man eben reiten. Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet sollen gemeinsam, finde ich, ein global wichtiger Anbieter für Industrie 4.0 Lösungen werden. Die Chancen stehen gut. Das Land ist aktuell schon der wichtigste Fabrikausrüster der Welt. Auf diesem Niveau können wir starten. Deshalb sind unsere Erfolgschancen so groß. Ingenieurkunst made in Germany plus IT-Kompetenz von mir aus auch aus dem Silicon Valley, noch lieber aus dem Valley an der Ruhr, das wäre ein unschlagbares Team. Viele Arbeitsplätze werden sich verändern oder gar wegfallen. Hunderttausende neuer können entstehen. Das verheißen uns Experten. Es entstehen völlig neue Berufsbilder. In intelligenten Fabriken wird es kaum noch den klassischen Arbeiter geben, stattdessen immer mehr Entscheidungsträger mit mehr Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Clickworker oder Cloudworker brauchen keine Dienststelle am festen Ort mit geregelten Arbeitszeiten und zementiertem Vertragsverhältnis. Ihr Betrieb ist das Netz. Darauf müssen sich Gesellschaft, Staat und Menschen vorbereiten. Wenn wir Erfolg haben, fällt er nicht vom Himmel. Politik, Wirtschaft, Verbände, Wissenschaft und Gewerkschaften müssen ihn gemeinsam wollen. Denn die Prinzipien unseres Zusammenlebens, geregelte Arbeitsverträge, ein Anfang und ein Ende der Arbeitszeit, das Recht auf Mitwirkung und Mitbestimmung, weil Arbeitnehmer, auch Click- oder Cloudworker, keine Objekte unternehmerischen Handels sind, sondern Subjekte, die etwas beizutragen haben. Das alles entspricht ja unserem Menschenbild. Und wir werden auch im digitalen Zeitalter gut daran tun, unser analoges Weltbild nicht einfach über Bord zu schmeißen. Ich habe heute die Frage gestellt bekommen, warum ich nicht dafür bin, alles im Taxigewerbe aufzulösen, damit jetzt Uber besser Wettbewerbschancen hat. Meine Antwort war, weil es nicht in allen Fragen des Taxigewerbes, aber in ganz vielen um Verbraucherschutz geht. Und dass es schon darum gehen muss, dass wenn ich mich in ein Auto setze, dass ich einigermaßen sicher sein will, dass der da fährt, das kann und zweitens er auch noch über ein Auto verfügt, bei dem ich sicher bin, dass unterwegs weder liegen bleibt, sondern noch selbstzerstörerische Entwicklungen betreibt. Also es gibt schon Gründe dafür, warum wir bestimmte Regeln haben im Zusammenleben, die wir aus der analogen Welt durchaus in die digitale übertragen können. Und Umfragen zeigen, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen noch für die Chancen und Risiken der Digitalisierung sensibilisiert werden müssen. Die meisten Mittelständler können es sich schlicht nicht leisten, Mitarbeiter zu finanzieren, die sich ausschließlich mit Digitalisierung beschäftigen. Und übrigens, das Thema Datensicherheit spielt dabei eine Riesenrolle. Also ich kenne ein paar Mittelständler, wenn ich denen was von einer Cloud erzähle, das klingt schon wie Stehlen. Und deswegen glaube ich, dass der Wettbewerb am Standort Deutschland auch immer über die Frage gehen muss, wer ist der sicherste Datenstandort in der Welt? Das ist ein Wettbewerb, in dem man sich mit den Vereinigten Staaten mit großem Selbstbewusstsein begeben kann. Und Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen werden am Ende des Tages sich im Zweifel für den sicheren Standort entscheiden, für die sicherste Technologie, für die sichersten Rahmenbedingungen und nicht dafür, wo sozusagen das Ganze eher unsicher aussieht. Wir wollen das unterstützen. Die neue Plattform Industrie 4.0 der Bundesregierung soll Hilfestellung leisten mit Kompetenzzentren, Modellfabriken und auch klassischen Informationsveranstaltungen. Starten wir eine echte Mittelstandsoffensive. Wir wünschen uns möglichst viel Interesse von Unternehmen an Rhein und Ruhr. Wir brauchen ihre Impulse und ihr Engagement für einen guten Weg der Region, wollen aber auch mithelfen, dass zum Beispiel ein solches Kompetenzzentrum für den Mittelstand auch bei Ihnen hier entsteht. In diesem Zusammenhang beschäftigt eine weitere Dimension die digitale Herausforderung der deutschen Wirtschaft in diesen Wochen ganz besonders. Ich habe es eben schon angesprochen, das Thema Überwachung und Manipulation von Datenströmen. Die Hackerangriffe nehmen täglich zu. Auch der Bundestag blieb davon ja nicht verschont. Und werden Maschinen miteinander vernetzt oder Lieferketten digitalisiert, wird die von fluktuierenden Erneuerbaren bestimmte Energieversorgung digital ausgesteuert. Dann multiplizieren sich die Einfallstore für Cyberangriffe. Es geht also um reale Gefahren für Mensch und Umwelt und nicht um Science Fiction. Wir brauchen ein aktives Vorgehen in puncto Sicherheit. Dazu braucht es Programmierer mit so etwas wie krimineller Fantasie, nicht krimineller Energie. Krimineller Fantasie, sie müssen sich in die Denkweise krimineller Täter vernetzen, um die Systeme störungsfrei zu machen. Der Nerd von gestern wird zum Sicherheitsexperten von heute und von morgen. Diese hellen Köpfe würde ich im Ruhrgebiet an den Universitäten ausbilden und ihnen Raum schaffen für die in der Tat manchmal etwas ungewöhnliche Kreativität. Datenmissbrauch ist auch Thema beim Thema Spionage. Das alles haben wir in den letzten Wochen und Monaten diskutiert. Nur so viel davor. Das ist keine Stilfrage. Das geht um die Einhaltung von Recht und Gesetz in unserem Land. Ich finde auch, dass wir Geheimdienste brauchen. Ich glaube auch, dass wir die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten brauchen. Allerdings, wenn in Deutschland ein Geheimdienst entdeckt, dass zum Beispiel ein Unternehmen sich nicht an die Regeln gegen Proliferation mit Rüstungsgütern hält, dann ist es eigentlich die Aufgabe dieses Geheimdienstes, das den deutschen Strafverfolgungsbehörden zu melden und nicht nur dem amerikanischen Geheimdienst. Es geht also um Rechtsstaat und nationale Souveränität. Meine Damen und Herren, Industrie 4.0 oder Internet der Dinge mit dem Konzept einer intelligenten Fabrik bedeutet hochwertige Arbeit und gute Produkte. Es bedeutet nicht in jedem Fall die Vernichtung ausschließlich von Arbeitsplätzen. Auch da ein schönes Beispiel aus dem Ruhrgebiet. Ich denke zum Beispiel an den Duisburger Hafen, wo Audi sein neues Logistikzentrum angesiedelt hat, mitten im größten Binnenhafen Europas. Zwei Argumente schienen entscheidend zu sein. Die Anbindung für Schiene, Straße, Wasserwege und Ingenieure, die wissen, wie man Autos auseinander und wieder zusammenbaut, um sie auf die lange Containerreise nach Übersee zu schicken. Der Duisburger Hafenchef Erich Starke ist ja hier. Ehemals Moderator des Initiativkreises Ruhr konnte die VW-Logistik vom Standortvorteil überzeugen. Als ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident bin ich froh, dass ich nicht verantwortlich für diese Entscheidung von Volkswagen gewesen bin. Ich habe dieses Beispiel aber deshalb angeführt, weil man mit der Mehr aufräumen muss, dass in der Logistik und der Industrie 4.0 nur magere Löhne und schlechte Arbeit zu finden sind. In der Industrie 4.0, und das zeigt die Logistik hier in Duisburg, geht es um Qualitätsarbeitsplätze. Deshalb werden Aus- und Weiterbildung auch dort noch wichtiger, als sie schon heute sind. Qualitätsarbeitsplätze kann man nur mit qualifizierten Leuten besetzen und die hat das Ruhrgebiet wirklich in großer Zahl. Nirgendwo in Deutschland, das habe ich vorhin schon gesagt, gibt es so viele Studierende. Manpower für die Herausforderung der digitalisierten Welt gibt es an Rhein und Ruhr in ausreichendem Maße. Auch das ein Grund für die Verantwortlichen von Audi, ins Ruhrgebiet zu gehen. Ich glaube, dass das Ruhrgebiet im Wettbewerb der Regionen auch in Zukunft eine starke Figur machen wird. Und noch ein weiterer Punkt spricht in diesem Zusammenhang für das Ruhrgebiet. Die neue digitale Ökonomie setzt auf Zusammenarbeit, auf Kooperation, Stärken bündeln, um eine größere Hebelwirkung zu erzielen. Das ist ein Standortvorteil. Die Universitäten machen es vor. Mit der Gründung der Universitätsallianz Ruhr im Jahr 2007 rücken Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen noch enger zusammen. Sie verbessern den Austausch zwischen den Teilregionen und optimieren den Wissenstransfer. Die Hochschulen sind die großen Zukunftslabore auch des Ruhrgebiets. Sie sind auch Pioniere der Zusammenarbeit. Kommunen und Verwaltungen, finde ich, könnten sich gelegentlich, ich rede jetzt nicht über das Ruhrgebiet, ich will niemandem zu nahe treten, aber sagen wir außerhalb des Ruhrgebiets, können sich Kommunen und Verwaltungen gelegentlich ein Beispiel an dieser gelungenen Hochschulkooperation in ihrer Region nehmen. Ich denke an die Essener Brost Stiftung natürlich und ihren erfolgreichen Kooperationswettbewerb Ruhr. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels fördert er Initiativen enger Zusammenarbeit. Und natürlich muss man auch an den Initiativkreis Ruhr selbst denken, eine unternehmerische Bürgerinitiative von rund 70 Firmen. Auf so engem Raum muss eben nicht jeder alles machen, sondern vor allem das, was er am besten kann. Und für alle gibt's genug zu tun. Mein viertes Stichwort heißt sozial. Die Internetgiganten der Gegenwart kennen keine Begrenzung ihrer Reichweite. Der entfernteste Punkt ist für sie gleich nebenan. Da erscheinen lokale, politische Verhältnisse oder gar staatliche Regelungen manchmal als gestrig und störend. Nochmal, es gibt die Tendenz, über sie hinweg zu sehen und manchmal auch darüber hinweg zu gehen. Innovationskraft und die permanente Erweiterung der technischen Möglichkeiten machen sie zu gesellschaftspolitischen Akteuren, aber ohne politische Legitimation. Diese bekommen sie erst durch Gesetze, die ihre Entfaltung ermöglichen und fördern, deren Sozialbezug sie sich aber auch unterwerfen müssen. Innovation darf nicht zu kurz greifen. Fortschritt ist nicht in erster Linie technologischer Fortschritt, sondern in unserem Verständnis einer sozialen Marktwirtschaft auch immer Fortschritt für Teilhabe, für Demokratie, für Solidarität und für Freiheitsrechte des Einzelnen. Sie muss einen Schritt weitergehen und das heißt Verantwortung übernehmen, eine Ökonomie, die nicht den Menschen dient, die nicht verantwortlich für Menschen handelt, dient zu nichts. Im Ruhrgebiet mit seinen grellen Gegensätzen zwischen Kapital und Arbeit stand dieses Thema immer schon auf der Tagesordnung. Mit wachsendem Bewusstsein fand man auch Lösungen. Krupp wurde eben nicht nur zum größten Unternehmen der Welt, sondern auch zum sozial fortschrittlichsten. Und was wenige wissen, das Kruppsche Sozialstatut wurde Vorbild für die Bismarcksche Sozialversicherung. Gewiss ging es auch darum, die revolutionäre Arbeiterbewegung ruhig zu stellen. Aber der Gedanke, unternehmerische Innovation und soziale Gerechtigkeit zu verbinden, blieb eine Konstante der Geschichte und sozusagen der genetische Code der sozialen Marktwirtschaft. Das, was man früher durchaus stolz den rheinischen Kapitalismus genannt hat. Zuletzt waren es noch Bertolt Beitz, der als Chef der Krupp-Stiftung die soziale Tradition des Konzerns maßgeblich bestimmte und weiterentwickelte. Die soziale Marktwirtschaft mit der Sozialbindung des Eigentums, der Mitbestimmung im Betrieb und Konzern, der starken Tarifpartnerschaft, der breiten Teilhabe am Haben, aber eben auch am Sagen. Dieser Erfolg des Modells Deutschlands hat seine Wurzeln auch und vor allen Dingen an Rhein und Ruhr. Und ich bin sicher, dass wir diese Wurzeln auch ins digitale Zeitalter übertragen müssen. Wie wir diese Erfolgsgeschichte mit geregelten und für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verlässlichen Arbeitsbeziehungen erhalten, ist eine noch nicht beantwortete Frage. Clickworker am privaten Bildschirm zu Hause jedenfalls sind den kollektiven Bindungen von Tarifverträgen und Sozialversicherungen nur sehr schwer zugänglich. Gehen diese neue Plattformarbeitsbeziehungen schief, entstehen neue Formen von Armut und übrigens auch von kostenträchtiger Sozialhilfebedürftigkeit, zum Beispiel am Lebensende oder in der Rente. Arbeit 4.0 kann dennoch auch Selbstverwirklichung und Emanzipation in Sicherheit bedeuten. Wir werden ganz sicher einen größeren Bereich von beruflicher Selbstständigkeit erleben. Aber auch hier haben wir in der Vergangenheit mit berufsständischen Sozialwerken und genossenschaftlichen Sicherungsmodellen Erfahrung gesammelt. Warum soll das in Zukunft nicht auch funktionieren? Der Gesetzgeber wird, das ist meine Überzeugung, einige für alle verpflichtende Vorgaben machen müssen. Soll Sicherheit funktionieren, dann braucht es organisierte Solidarität auch in Zukunft. Aber der Sozialstaat von morgen kann zugleich Freiheiten der Selbstorganisation lassen, wenn sie die Normen oder das Ziel der Normen erfüllen. Sicherheit im Wandel, das ist eine Aufgabe, die man in dieser Region des industriellen Strukturwandels wohl besser kennt als sonst irgendwo. Meine Damen und Herren, zum Schluss ein Wort zur Humanität, zur Menschlichkeit des Fortschritts. Die Digitalisierung hat manchmal ein Imageproblem. Sie gilt als kalte technische Angelegenheit für manche. Die Menschen sind aber fasziniert von der glitzernden Technik. Aber sie sind auch abgestoßen durch Herzlosigkeit und Oberflächlichkeit der schönen neuen Digitalwelten. Das Silicon Valley hat uns sensationelle Technologien gegeben, aber es hat die Frage nicht beantwortet, welche menschliche Vision wir mit der neuen technologischen Ära verbinden. Dass alle mit allen kommunizieren können, reicht da offenkundig nicht aus. Kommunikation ohne Werte und Inhalte ist am Ende Geschwätz. Der Wert der digitalen Revolution aber bemisst sich am Gewinn von Lebensqualität für eine größtmögliche Zahl von Menschen. Und hier hat das Ruhrgebiet eine ganz eigene Geschichte zu schreiben. Das Herz der digitalen Gesellschaft, wie sie hier gelehrt, gelernt, gedacht und verwirklicht wird, dieses Herzstück wird die Verbesserung der Gesellschaft sein, der Gewinn an Gerechtigkeit, an Lebenschancen, an Gesundheit, sozialer Verbundenheit. Das ist eine Vision, die sozusagen im Ruhrgebiet seinen Ursprung hat. Pflegebedürftige Menschen zum Beispiel können länger selbstständig bleiben durch neue Mobilität, intelligente Wohnungen und Kleidung, durch medizinische Geräte und durch Ärzte, die weltweit vernetzt sind, um sich über Krankheiten auszutauschen. Krankheiten nicht nur bekämpfen, sondern Krankheiten besiegen. Das ist eine Aufgabe, die mit der digitalen Revolution einfacher wird. In der Arbeitswelt können wir körperlich anstrengende und ungesunde Tätigkeiten weiter erleichtern durch den Einsatz von Robotik, die den Menschen nicht ersetzt, sondern ergänzt. Kleidung, durch medizinische Geräte und durch Ärzte, die weltweit vernetzt sind, um sich über Krankheiten auszutauschen. Krankheiten nicht nur bekämpfen, sondern Krankheiten besiegen. Das ist eine Aufgabe, die mit der digitalen Revolution einfacher wird. In der Arbeitswelt können wir körperlich anstrengende und ungesunde Tätigkeiten weiter erleichtern durch den Einsatz von Robotik, die den Menschen nicht ersetzt, sondern ergänzt. Digitale Innovationen können dazu beitragen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren, weil sich mehr Aufgaben nicht nur im Büro, sondern auch von zu Hause erledigen lassen. Sicherheit und Selbstbestimmung in der Welt von Big Data lässt sich erreichen, nicht in der Abwehr, sondern in der Fortschreibung und Entwicklung digitaler Technologien. IT-Sicherheit made in Germany ist, wie gesagt, auch ein Standortvorteil. Nicht zuletzt werden wir in Deutschland und Sie hier im Ruhrgebiet beweisen, wie sich im Zusammenspiel von erneuerbaren Energien und von Digitalisierung die Jahrhundertaufgabe einer nachhaltigen, unabhängigen und sicheren Energieversorgung in einem Industrieland meistern lässt. Ohne Industrie 4.0, ohne das Internet der Dinge, kann man nämlich die Energiewende nicht schaffen. Ich habe schon eingangs den Ruhrplan erwähnt. Er soll bei dieser Entwicklung in allen Feldern des Ruhrgebiets helfen. Meine Damen und Herren, wir haben eine Vision, aber wir können sie nur durch einzelne Schritte erreichen. Natürlich steht am Anfang, stehen auch die Zweifler und Anstoßnehmer. Sie können enorme Bremswirkung erzeugen. Und natürlich gibt es in jeder Suppe vermutlich auch irgendwann ein Haar. Doch dagegen gibt es immer wieder die Menschen, zum Beispiel in der Initiative, im Initiativkreis Ruhr, die sich zusammenfinden, um Probleme und Herausforderungen zu lösen. Sie wissen, Strukturwandel ist anstrengend, aber das trainiert auch Kräfte. Muskeln wachsen in der Bewegung und Reibung erzeugt durchaus auch Wärme. Man lebt hier im Ruhrgebiet immer schon damit, dass man Lösungen finden muss. Eine Region muss Brücken bauen, eine Region muss sich vernetzen zwischen den Generationen, den sozialen Milieus, der Vergangenheit und der Zukunft. Das ist die besondere Stärke des Ruhrgebiets. Am Anfang ist Ihnen gesagt worden, dass ich aus der Stadt Goslar komme. Was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass meine Heimatstadt untrennbar mit dem Bergbau verbunden ist. Grillo weiß das, weil er sozusagen ein großes und wichtiges Industrieunternehmen in meiner Heimatstadt hat. Seit über 1000 Jahren ist bei uns Bergbau betrieben worden und die Knappschaft ist in Goslar gegründet worden. Das Steigerlied wird bei uns mindestens so häufig gesungen wie im Ruhrgebiet. Und Glück auf ist der Gruß in meiner Heimat, mit dem man sich begegnet, wenn man sich mit etwas besonders Gutes wünscht. Also ganz ähnlich wie im Ruhrgebiet. Mir hat jemand geraten, ich soll doch einfach wegen dieser Herkunft heute den Satz sagen, ich bin ein Ruhrgebietler. Das ist ein bisschen zu viel Anbiederung, finde ich. Es stimmt nicht und ich will ja auch nochmal friedlich in meine Heimatstadt zurückkehren. Aber eins darf ich Ihnen versichern, schon aus dieser Herkunft und weil ich auch weiß, was Strukturwandel bedeutet, haben Sie in mir ganz sicher einen Freund des Ruhrgebiets. In diesem Sinne, Glück auf für Ihre Region, das, da bin ich sicher, seine besten Zeiten noch vor sich hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus